wie angekündigt von Hannes, den wir getauft haben, zu Hannah. Und von der gibt es ein Lied in der Bibel. Und über das soll zu Ostern dieses Jahr gepredigt werden. Dieses Lied, wir haben leider die Noten nicht mehr, aber es ist Dichtung. Und ich lese nach einer Übersetzung, die versucht es auch im Deutschen zu übermitteln. 1. Samuel 2. Und Hannah betete und sagte, sie sang dies Lobgedicht dem Herrn. Mein Herz, es jubelt voller Freude in dem Herrn. Erhöht ist durch den Herrn mein Horn, jetzt bin ich stark. Er hat mir Ehre, Sieg und Kraft gegeben. Mein Mund lacht breit von wegen meiner Feinde. So glücklich machst du mich mit deiner Hilfe. Ja, keiner ist so heilig wie der Herr. Ja, da ist keiner außer dir und ist kein Fels wie unser Gott. Drum redet nicht so stolz einher. Die Arroganz bleibt euch im Halse stecken. Denn Gott, der alles weiß, er ist der Herr. Er wiegt und prüft und misst die Taten. Die Waffenträger sind zerknickt und ängstlich, doch Strauchelnde stehen mutig auf. Die Satten betteln arm um Nahrung, die Hungernden aber, sie feiern. Die Unfruchtbare gebiert sieben, die Kinderlose welkt dahin. Der Herr, er tötet und er macht lebendig, senkt in das Grab und holt auch wieder raus. Der Herr macht arm und er macht reich, macht niedrig und er hebt nach oben. Er richtet aus dem Staub empor den Armen und den Bedürftigen, ihn holt er aus dem Dreck. Er lässt sie sitzen in den höchsten Kreisen, so erben sie Regierungswürde. Die Fundamente unserer Erde sind des Herrn. Die Kontinente hat er fest darauf gegründet. Die Schritte seiner Frommen lenkt er sicher. Doch Frevler stürzen stumm ins tiefste Dunkel. Denn nicht durch eigene Stärke siegt der Mann. Der Herr, die mit ihm streiten, die zerstreut er. Vom Himmel oben donnert er sie an. Der Herr wird richten alle hier auf Erden. Und seinem König gibt er Macht und Stärke. Erhöhen wird er das Horn des ihm Gesalbten. Ja, dem Messias Christus gibt er Ehre, Sieg und Kraft. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eine sehr grundsätzliche Frage lautet, sind wir allein auf uns gestellt? Mit unserer Kraft und unseren Möglichkeiten, mit unserem Wissen und Vermuten, mit unserer Kunst und unserem Können, sind wir allein auf dieser Welt und mit dieser Welt? Müssen wir allein mit allem fertig werden, so gut es geht und solange es geht, bis es nicht mehr geht und alles vorbei ist und wir ebenso? Oder ist da ein Gott, der wesentlich mehr Kraft und Möglichkeiten hat als wir? Ein Gott, der viel mehr sogar alles weiß und kann und versteht? Ein Gott, der nie am Ende ist, sondern alles vollendet und zum Ziel bringt. Zu einem Ziel, das weit über unsere Möglichkeiten und unsere Zeit und Welt hinausgeht. Die einen sagen, Gott gibt es nicht, wir sind allein auf uns gestellt. Andere sagen, Gott ist da mit all seinen Möglichkeiten. Und wieder andere stehen irgendwo dazwischen. so etwas wie ein höheres Wesen oder Gott könnte es geben. Mag er über allem stehen, ist er doch für uns weit weg. Unser Leben berührt das kaum, aber bemühen wir uns mal, falls es ihn gibt, dass wir dann irgendwie bei ihm ankommen. Ich denke, Menschen, die Gott so sehen, sind am ärmsten dran. Denn sie halten an etwas fest, was sie am Ende doch nicht hält und festmacht, höchstens bremst. Also, entweder nimm dein Leben und dein Schicksal in die eigenen Hände, mach das Beste draus, solange und wie du das kannst, und Gott lass außen vor. Oder lege dein Leben und dein Schicksal in die Hände des Gottes, der alles kann. Empfange von ihm alles, was er zu geben hat, und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und begib dich auf diesen Weg, auf dem Gott dir immer, immer größer wird. Begib dich auf den Weg, wo du nicht resigniert hinnimmst, was das Schicksal halt zuteilt, sondern wo du unbedingt herausfinden willst, was will denn Gott jetzt in dieser Situation, in der ich gerade bin? Was sind denn jetzt seine Möglichkeiten? Und was sind denn jetzt gerade seine Absichten für mich und für die anderen? Spätestens der Tod ist ja die Grenze, wo all unsere Möglichkeiten enden. Ein guter Arzt wird sagen, wir tun, was wir können, aber alles können wir nicht. Das ist das Maximale, was wir von einem guten Arzt erwarten können. Von dem Gott der Bibel ist viel mehr zu erwarten. Denn er hat Jesus aus dem Tod und aus dem Grab herausgeholt. Und das ist das Zentrum des Neuen Testamentes, nicht weniger. Also entweder wir glauben an den Gott, der das kann, oder wir lassen es ganz. So lässt sich wenigstens noch Geld und Zeit sparen. Aber bei Karfreitag oder Karsamstag stehen bleiben, im Gedenken an einen guten Mann, der mit seiner vorbildlichen Moral gescheitert ist, das wäre einer der traurigsten und langweiligsten Existenzen, die möglich sind. Vielleicht hatte ein berühmter französischer Denker so ein langweiliges Christentum vor Augen, als er vor einem schottischen Philosophen äußerte, eines Tages werde ich eine neue Religion gründen. Sehr gut, lobte ihn der Schotte. Du musst dich nur kreuzigen lassen, am dritten Tage auferstehen und erreichen, dass die Welt daran glaubt, dass du immer noch lebst. Dann wird deine neue Religion eine Chance haben. Die Auferstehung von Jesus ist tatsächlich das Zentrum des Neuen Testamentes und unseres Glaubens. Und was hat das nun mit unserem Predigtwort zu tun? Mit diesem Lied einer Hanna aus dem Alten Testament, 1100 Jahre vor Jesus. Wenn wir genauer hinhören oder genauer hinschauen, dann entdecken wir, Hanna war näher an dem, was wir zu Ostern feiern oder feiern sollten, als all unsere Hasen und all unsere Eier. Denn schon Hanna glaubte an den Gott, der die Toten auferwecken kann. Sie glaubte an einen Gott, dem alles möglich ist, der kein Unmöglich kennt. Sie glaubte an den Gott, der sehr schnell alles grundlegend ändern kann. Sie bezeugte schon, der Herr, er tötet und er macht lebendig, senkt in das Grab und holt auch wieder raus. Und sie schließt mit diesem großartigen Ausblick, der Herr gibt seinem König Macht und Stärke. Dem Messias, Maschiach im Hebräischen, dem Messias Christus gibt er Ehre, Sieg und Kraft. Das ist ein prophetisches Gebet, da klingt Ostern schon an. Und Maria, die Mutter von Jesus, hat später mit ganz ähnlichen Worten gebetet wie die Hanna. Sie hat da vieles davon wieder mit aufgenommen im Magnifikat. Im Lukas-Evangelium lesen wir das. Wir können von Hanna lernen, wie man zu einem Gott beten kann, der alles kann. Nein, ihr Anliegen war nicht die Auferweckung von Jesus oder von einem Toten. Ihr ging es um vergleichsweise Kleineres. Aber damit ist sie uns ja auch viel näher. Und das Größere schließt ja das Kleinere immer mit ein. Also man darf mit dem Kleineren beginnen. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir das, was Gott tun kann und will, in kleinere alltägliche Münzen umsetzen. Also persönlich anwenden, persönlich empfangen. Hanna, ihr Problem war nicht der Tod, sondern mangelndes Leben, mangelnder Nachwuchs. Sie bekam keine Kinder. Für sie damals eine schwere, schwere Demütigung. Damals wusste man, Kinder sind ein Segen Gottes, Kinder umbringen einen Greuel. Sehen heute manche umgekehrt. Aber Hanna fühlte sich um den Segen Gottes gebracht. Sie sah sich um das Leben, sie sah sich um die Erfüllung ihres Lebens betrogen. Sie hatte keine Perspektive mehr. Was soll mein Leben? Was soll ich überhaupt noch? Die anderen haben es gut. Ihr Mann hatte noch eine Nebenfrau und die hatte Kinder. Und die setzte Hanna kräftig zu. Und für Hanna war alles zu, verrammelt, ausweglos. Kennst du sowas? Ihr Mann versuchte das auszugleichen. Er war besonders lieb zu ihr, lesen wir. Er tröstete sie immer wieder, er tat sein Möglichstes, er beschenkte sie noch und nöcher. Aber mehr konnte er nicht tun und das reichte nicht. Alle guten Worte, alle Liebe, alle Geschenke konnten ihr nicht das geben, was sie so dringend brauchte. Kennst du das? Von Hanna heißt es im ersten Kapitel, ihr Herz war betrübt, ihre Seele bitter, ihr Geist, ihr Gemüt war schwer und bedrückt. Kennst du das? Aber dann tat sie etwas. Sie schüttete ihre Seele, ihr Inneres vor Gott aus. Sie saß in Gottes Haus und ließ dort alles raus. Der Priester sah sie und meinte, die Frau ist betrunken. Die hat kein ordentliches, wohlformuliertes Gebet dem lieben Gott vorgelesen. Die hat tatsächlich ihr Herz ausgeschüttet. Und weil da so viel Dunkles drin war und so viel Bitterkeit drin war, deshalb hat das eine ganze Weile gedauert. Aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich so lange geredet, bekennt sie dem Priester. Sie hatte den Kanal wirklich restlos voll. Unser Herz kann so voll sein von schmerzlichem Mangel. Voll mit dem, was wir nicht haben, was wir nicht können. Voll mit Ausweglosigkeit, Ratlosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und unser Herz kann voll sein von der Fülle Gottes. Es kann erfüllt sein mit dem, was Gott kann. Es kann bestimmt werden von Gottes Wegen, von Gottes Rat, von Gottes Perspektive. Und Hanna hat beides erlebt, beides. Vom ersten lesen wir in 1. Samuel 1 und vom zweiten in Kapitel 2. Und wodurch ist es zu dieser Umwandlung gekommen? Durch den Gott, der Totes lebendig macht. Diese Umwandlung, dieser radikale Perspektivwechsel kam durch den lebendigen Gott und durch einen lebendigen Menschen, der nicht aufgab. Hanna, die ihre menschliche Ausweglosigkeit nicht resigniert hinnahm, sondern entschlossen zu Gott hinkam. Und dann blieb sie so lange vor Gott sitzen, bis sie eine Antwort hatte. Geh hin im Frieden oder geh in den Frieden hinein und der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Das konnte ihr der Priester zusagen. Und so wich die Bitterkeit aus ihrem Herzen und aus ihrem Gesicht, lesen wir in 1. Samuel 1. Nein, sie hatte noch kein Kind, so schnell geht das nicht. Aber sie hatte Gottes Wort. Und so betete sie Gott an mit ihrem Mann. Aus Klage wurde Anbetung. Aus dem Mangel wurde Erfüllung. Und Gottes Wort erfüllte sich und sie bekam einen Sohn. Als sie dann später mit ihm in das Haus Gottes kommt, betet sie das, was wir als Wort für die Predigt gehört haben. Mein Herz, es jubelt voller Freude in dem Herrn. Verstehen wir? Sie sagt nicht nur, ich freue mich über mein Kind. Sie sagt, mein Herz, es springt vor Freude in dem Herrn. Und dann hat sie ihr Kind Gott zurückgegeben. Hat ihren Sohn Samuel bei dem Priester im Haus Gottes zurückgelassen. Sicher schwer für sie als Mutter nach dieser langen Kinderlosigkeit, oder? Aber jetzt ging es ihr nicht mehr den Umständen entsprechend, sondern dem Herrn entsprechend. Mein Herz springt vor Freude in dem Herrn. Sie war nicht nur äußerlich in der Kirche oder im Haus Gottes, sondern ihr Herz war nun in dem Gott, dem alles möglich ist, zu Hause. Ihr Herz hat in Gott zur Ruhe und Erfüllung, ja zur Freude gefunden. Sie jubelt und damit ist im Urtext eine ausgelassene Freude gemeint, nicht nur ein wohltemperiertes Lächeln. Im Herrn und durch ihn habe ich Stärke und Ehre, bekennt sie. Der Urtext spricht von einem erhobenen Horn, das klingt für uns sehr komisch, aber bei gewissen Tieren bedeuten die Hörner halt Ehre und Stärke, damit siegen sie. Und mit den Hörnern üben sie vorwiegend vertikale Bewegungen aus. Und dieses Bild vom Horn spricht von Gottes Kraft und von Gottes Handeln. Und wo die sich manifestieren, werden die Verhältnisse umgekehrt, wird das Geschick gewendet, auch die Geschichte. Und das buchstabiert Hannah in ihrem Lied durch. Sie beginnt mit sich selber, mit ihrem eigenen Horn sozusagen, mit ihrer Kraft, mit ihrer Ehre, ihrem Sieg in Gott. Dann beschreibt sie Gottes entsprechendes Handeln. Die Waffenträger sind zerknickt und ängstlich, also die kraftstotzenden Soldaten. Doch Strauchelnde stehen mutig auf. Die Satten betteln Arm und Nahrung. Die Hungernden aber, sie feiern. Und so weiter. Also sie buchstabiert das durch, wenn Gott eingreift, wie er die Verhältnisse umkehren kann. Und dann schließt sie mit dem Horn des Messias, des Gesalbten, des Christus, der über alles herrlich siegen wird. Er wird alles wenden, er wird es vom Kopf auf die Füße stellen und gut machen. Und das, was Hannah hier so jubelnd beschreibt und prophezeit, ist ja seit der Auferstehung von Jesus noch viel, viel klarer. Aus der größten Niederlage kann der größte Sieg werden. Wenn wir am Ende sind, kann und will Gott etwas ganz, ganz Neues beginnen. Und das gilt im Leben, das gilt auch im Sterben, dass Gott da was ganz Neues beginnen will. Wir haben einen Gott, der Tote erweckt und Unmögliches möglich macht. Deshalb nicht einem Schicksal ergeben, sondern dem lebendigen Gott. Nicht resignieren und sich zurückziehen in sich selbst, sondern vorwärts gehen, heraus aus sich selbst, hin zu Gott. Herausfinden, was Gott in dieser Situation jetzt tun kann und will. Gott, ich kann nicht mehr. Ich sehe auch nichts mehr. Aber das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist doch, was du kannst und was du siehst. Bitte zeige es mir doch. Ich will dir und deinen Möglichkeiten vertrauen, nicht mir und meinen Gefühlen und Unmöglichkeiten. Was Gott dann sagt und tut, das musst du sehr persönlich hören und empfangen. Und kannst du sehr persönlich hören und empfangen. Gut, die Hanna brauchte einen Priester dazu, der ihr das entsprechend zusagen konnte. Und manchmal brauchen auch wir dazu Menschen, die priesterlich vor Gott für uns einstehen und uns helfen, von ihm zu hören und zu empfangen. Ostern. Nicht eine Osterhasen-Mentalität mit Schlappohren hilft weiter. Und auch nicht nur halt die Ohren steif, sondern eine Oster-Hanna-Mentalität mit erhobenen Herzen braucht es. Und wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten, dann kann der Gott, der den Tod besiegt hat, sein Leben dort hineinschütten, hineingießen, hineingeben, füllen. Und so finden auch wir zur Freude. Ostern, das Entscheidende, hat Gott getan. Jetzt entscheide du. Willst du ein Hase sein oder eine Hanna? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet und das Gebet orientiert sich noch einmal an dem, wie Hanna gebetet hat. Du heiliger, unsterblicher Gott, einmalig bist du, ewig, immer da. Die Freude, die die Welt uns gibt, die kann uns so schnell weggenommen werden. Doch deine Liebe hat den Tod besiegt und deine Freude hält im Himmel und auf Erden. So dürfen wir uns freuen in dir und Jubel darf das Herz erfüllen. Wir schauen nicht auf uns selbst, wir schauen auf dich, denn du bist gut und lässt uns bei dir leben. Was uns zu schaffen macht und uns bedrückt, das weisen wir in deinem Namen von uns, Herr. Uns schüchtert nichts mehr ein, weil du der Sieger bist. Wir freuen uns deiner Hilfe. Dein Heil macht uns froh. Mit dir kann keiner sich vergleichen, egal wie groß an Macht er meint zu sein. Du bist und bleibst für alle Zeiten gleich. Und was du tust, das steht für immer felsenfest, weil du derselbe bist und bleibst. Drum braucht uns nichts und niemand mehr erschüttern. Auch Tod und Leben ist in deiner Hand. Und was im Grab ist, das muss dort nicht bleiben. Wenn du es rufst, dann muss sich alles vor dich stellen. Dein Wort schafft neu. Was tot ist, wird ganz neu lebendig. Beleb auch uns, dass neue Hoffnung in uns aufersteht. Im Lichte deiner Möglichkeiten lass uns alles sehen. Was jetzt so reich ist, kann ganz plötzlich arm sein und bedeutungslos. Was überragend scheint, ist schnell am Boden und zerstört. Doch das, was keiner sieht oder beachtet, das hebst du sorgsam hoch, gibst ihm den größten Wert. Die unten sind und selbst nicht weiterkommen, die sind bei dir in Ehren und regieren mit dir. Dein Tod macht uns zu Erben deines Himmels. Drum wollen wir auf der Erde uns bewähren vor dir. Regiere du in uns, damit durch uns dein Licht im Dunkeln leuchtet und deine Herrschaft neu bekannt wird in der Welt. Mach uns zu Zeugen deines wunderbaren Handelns. Ja, wirke du durch uns in deiner Kraft. Amen.